ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Die Linke möchte die Vermögensteuer wieder einführen. Das würde viele Probleme lösen, sagt sie. Und zwar soll sie gelten für Vermögen ab 1 Million Euro. Die Begründung, das könnte die Finanznot des Staates lindern und gleichzeitig verhindern, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet in Arm und Reich. Der frühere brandenburgische Finanzminister Christian Görke, heute Finanzexperte der linken Bundestagsfraktion, hat mal vorgerechnet, was das für Brandenburg heißen würde. RBB 24 Landespolitikreporter Martin Adam hat die Zahlen.
Würde in Deutschland die Vermögenssteuer reaktiviert werden, entfielen auf Brandenburg knapp 2,8 Milliarden Euro pro Jahr. Davon 535 Millionen Euro auf die Kommunen, so Christian Görke. Brandenburg habe kein Problem mit den Ausgaben, sondern mit den Einnahmen.
Im Land Brandenburg fehlen 3,3 und 3,4 Milliarden Euro im nächsten Doppelhaushalt bis 28. Und ich weiß nicht, wie man sonst überhaupt durch die Tür kommen möchte. Brandenburg ist überall, in allen Bundesländern, steht den Finanzministern das Wasser bis zum Hals. Aber auch den Bürgermeistern und Landräten das Gleiche. So kann es doch nicht weitergehen. Und deshalb glaube ich, müssen wir über die Einnahmen reden. Das ist eine akzeptierte, einem Grundgesetz stehende Steuer, die erhoben werden kann wieder.
Wer denke, Zitat, man kann diesen in Schieflage geratenen Landeshaushalt mit Einsparungen bis in die Kommunen drücken, der irrt sich, so Görke. Der frühere Brandenburger Finanzminister verweist auf eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, die im Auftrag der Linken erstellt wurde. Demnach würde die seit 1997 ausgesetzte, aber nicht abgeschaffte Vermögenssteuer bundesweit 147 Milliarden Euro pro Jahr bringen. Bei einem Steuersatz von 1% ab 1 Million Euro Vermögen pro Person, 5 Millionen bei Unternehmen und aufgrund anderer Freibeträge, beispielsweise für die Altersvorsorge, so die Studie, würden lediglich 0,1% der steuerpflichtigen Deutschen über 90% der Vermögenssteuer tragen. Nur etwa 2% der Unternehmen wären tatsächlich betroffen, so Christian Görke.
Brandenburgs Linke will die Vermögensteuer. Der Bericht war von unserem Landespolitikreporter Martin Adam. Fußgänger sollen sich sicherer durch die Städte bewegen können und es sollen mehr Menschen als bisher zu Fuß gehen. Diese Ziele hat sich die brandenburgische Landesregierung gesetzt. In einem Pilotprojekt wurden sogenannte Fußverkehrschecks durchgeführt. In Finsterwalde, Frankfurt-Oder und in Zeuthen. Die Ergebnisse wurden heute Nachmittag vorgestellt. RBB24-Reporter Carsten Steinmetz war dabei.
An der Kreuzung Schillerstraße-Heinrich-Heine-Straße rauscht der Nachmittagsverkehr durch Zeuthen. Weit und breit gibt es weder einen Zebrastreifen noch eine Fußgängerampel. So soll das aber nicht bleiben, kündigt Bürgermeister Philipp Martens an.
Hier konkret soll sich ändern, dass wir hier eine Bedarfsampel installieren in diesem Jahr, haben dafür auch Fördermittel beim Land beantragt, weil in der Heinrich-Heine-Straße, die hier neben uns ist, haben sie sehr, sehr viel Wohnen von Senioren, aber auch eine Kita, eine Einkaufsmöglichkeit. Und auf der anderen Seite ist eine Grundschule, dort ist das Ortszentrum, da findet der Markt jeden Freitag statt.
Die Kreuzung ist allerdings nur ein kritischer Punkt in Zeuthen, sagt die Gemeindevertreterin Christine Naumann, die an dem Fußverkehrscheck im vergangenen Jahr beteiligt war.
Wir sind in zwei Gruppen durch den Ort gelaufen und haben praktisch die neuralgischen Punkte identifiziert. Wo sind die Punkte, wo es Probleme gibt im Fußverkehr? Ja? Und wurden begleitet von einem Planungsbüro. Es waren alle Interessengruppen dabei, Senioren, Eltern, Gemeindevertretung. Und dann haben wir einen Maßnahmenkatalog erstellt.
Der ist in Zeuthen 12 DIN A4 Seiten lang und geht von Fußgängerampeln über Mittelinseln bis zu Zebrastreifen und abgesägten Bordsteinen. Die Umsetzung ist dabei oft teurer als gedacht, berichtet Bürgermeister Martens.
So eine Mittelinsel, da rechnen Sie mit einer Viertelmillion, 250.000 Euro. Bei einer Bedarfsampel sind Sie schnell bei 200.000 Euro. Und ein Zebrastreifen, da denkt man sich, da gehört ja nicht viel dazu. Da sind Sie aber zwischen 50 und 100.000 Euro, je nach Lage. Ja? Und das ist dann natürlich schnell, kommt man da in Größen, die auch eine Kommune vor Herausforderung stellt.
Das Land hat die Fußverkehrschecks in den drei Kommunen mit jeweils 12.000 Euro finanziert. Einen extra Topf mit Geld für die jeweiligen Maßnahmen gibt es aber nicht. Die Kommunen müssen wie bisher Fördermittel beantragen. Infrastrukturminister Detlef Tabbert hofft dennoch, dass die Fußverkehrschecks überall im Land als Initialzündung für mehr Investitionen in den Fußverkehr dienen werden.
Die große Bitte, aber ich weiß, dass in den Rathäusern da intensiv dran gearbeitet wird, dass Fußgänger mehr in den Mittelpunkt unserer Verkehrsplan gehören als bisher.
Das Land will laut Mobilitätsstrategie, dass der Anteil des Fußverkehrs von 20% auf 25% steigt. Die Fußverkehrschecks sollen den Anstoß dazu geben.
Ein Bericht von rbb24-Reporter Carsten Steinmetz. Auch heute war das wieder so ein grauer, kalter Wintertag, kaum über 0 Grad da draußen. Wie schön ist es dann, in eine mollig warme Stube zu kommen. Aber was, wenn die Heizung kalt bleibt? Mehrere Wochen Frost haben die Heizölreserven bei vielen schrumpfen lassen. Öllieferanten haben deshalb gerade ungewohnt viel zu tun. RBB24-Reporterin Aline Anders-Lepsch war bei einem in Peitz im Landkreis Spree-Neiße.
ADT Peitz, Pienemann, hallo.
Es klingelt und klingelt.
Wie viele Liter braucht er denn?
Bei ADT in Peitz ist richtig was los, bestätigt auch der Standortsleiter Michael Pienemann.
Wir sind natürlich immer froh, wenn wir genug Arbeit haben. Im Normalfall fahren wir immer mit einem Heizölauto, momentan fahren wir teilweise mit vieren, um das noch irgendwie zu schaffen. Also ist schon sehr hoher Andrang.
Auf geht's also mit Ölfahrer Steffen Feige zur nächsten Tour.
Wo sonst im Januar ein bisschen ruhig ist und im Februar, haben wir jetzt gut zu tun. Einige Leute denken, die Heizung ist kaputt. In Wirklichkeit ist kein Öl mehr drin. Das ist das Problem.
Viele hätten sich verkalkuliert, so wie Matthias Malke aus Drenow. Er bekommt jetzt 2000 Liter, denn...
Es war alle. Deswegen muss man bestellen.
Im Oktober hatte er eigentlich noch getankt, nur... zu wenig für den langen, frostigen Winter.
Na, gedacht hatte ich erst vielleicht April, Mai wieder. Aber das hat leider nicht funktioniert. Und jetzt musste man halt 14 Tage warten, weil die Bestellung halt die Nachfrage sehr hoch war.
Gerettet habe er sich mit dem Kachelofen im Haus und dem Heißwassertopf auf dem Ofen in der Sommerküche, bis jetzt der ersehnte Öltransport kam. Und 2 Wochen sind noch ganz gut. Aktuell gäbe es auch Wartezeiten von bis zu 35 Tagen, sagt ADT-Standortsleiter Michael Pienemann.
Nee, es ist, sag ich mal, bei den ganzen Heizöllieferanten hier im Umkreis, die haben ähnliche Lieferzeiten, teilweise auch noch höher, wo man dann sich zwischendurch auch versucht, dann untereinander ein bisschen zu helfen.
Reinhard und Sigrid Melo aus Rachhausen haben ihre 1000 Liter auch lieber jetzt schon genommen.
Ja, eigentlich im April. April erst. Aber naja, weil nee, so ein Winter war schon lange nicht, nicht?
Und dann wird ja auch der Preis ansteigen wieder.
Aktuell sei der noch recht stabil.
Es kommt darauf an, wie viel Liter es geht. Momentan bei 3000 Liter sind wir ungefähr bei 94, 95 Cent sowas. Ansonsten, wenn man natürlich eine Sammelbestellung aufgibt, sich mit seinen Nachbarn zusammentut oder sowas, dann ist der Preis natürlich geringer, als wenn jeder einzeln bestellt.
Selbst wenn es mehr wäre. Matthias Malke aus Drenow gesteht, auf den Preis hat er gar nicht geschaut.
Da habe ich nie gefragt, wie gesagt, wenn es alle ist, brauchen wir ja. Was will man da rumfälschen?
Für Ölfahrer Steffen Feige geht's direkt weiter. Zwischen 12 und 15 Kunden beliefert er pro Tag, damit es bei Ihnen nicht kalt wird. Und im Büro, da klingelt's schon wieder.
ADT Peitz, Pienemann, hallo.
Na, rechtzeitig Öl nachbestellen, das ist der Tipp von rbb24-Reporterin Aline Anders-Lepsch. In Berlin gibt es seit Jahren die sogenannte Kaffeewette. Heißt, die Bezirke sammeln Kaffeepäckchen und die Unternehmer spenden Geld für Bedürftige. In diesem Jahr hätte die Spendenaktion beinahe nicht stattgefunden, weil Berlins regierender Bürgermeister sie verboten hat. Nach etwas hin und her hat er sie dann doch erlaubt. Und heute Mittag wurde in Reinickendorf bekannt gegeben, wie viel Kaffee und Geld zusammengekommen sind. RBB-Reporterin Johanna Sargmeister war dabei und stellt fest, das kurzzeitige Verbot hat nicht zu Spendeneinbußen geführt.
Der Spruch, es gibt keine schlechte PR, gilt offenbar auch bei der Berliner Kaffeewette. Über 18.800 Päckchen Kaffee haben die Berlinerinnen und Berliner in nur 2 Wochen gespendet. Ein Rekord. Der Mitinitiator und Berliner Unternehmer Michael Lind ist überwältigt.
Ja, ist schon krass. Also ich bin so ein bisschen voller Emotionen gerade. Wenn man jetzt mal im Schnitt 10 Euro das Paket rechnet, sind das 180.000 Euro. Wahnsinn. Und ich finde, das zeigt ja umso mehr, was man so in einer Gemeinschaft schaffen kann.
Gemeinsam haben sich erstmals alle 12 Bezirke an der Solidaritätsaktion beteiligt. Also um die Wette Kaffeepakete gesammelt für die jeweilige Kältehilfe im Bezirk. Gewonnen hat Reinickendorf mit 5.822 gespendeten Päckchen. Zum 3. Mal in Folge. Dabei geht es um mehr als das, sagt die CDU-Bezirksbürgermeisterin Emine Demir-Birken-Wegner.
Ich sage immer, Es ist egal, wer gewinnt. Letztendlich gewinnen wir alle. Denn, wie gesagt, die Wette ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, dass wir ganz viele Kaffeepäckchen sammeln.
Nur wegen der Wette hätte die Spendenaktion, die es seit 7 Jahren gibt, dieses Jahr fast nicht stattfinden können. Denn es wettet der Bezirk gegen 4 Sponsoren. Wenn im Bezirk mindestens 500 Päckchen Kaffee gespendet werden, legen Michael Lind und 3 weitere Unternehmer 2.500 Euro obendrauf. Aus Angst vor Käuflichkeit und Bestechlichkeit verbot Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner dann die Aktion und erlaubte sie nach reichlich Gegenwind auch aus den eigenen Reihen doch wieder. Zum Glück sagen die Initiativen, die von den Kaffee- und Geldspenden profitieren, wie Gernot Cessin von der Kältehilfe Kobus.
Wir erleben in dieser Zeit echt problemhaft Feindseligkeit in Richtung Obdachlosigkeit. Und gerade dieses wunderschöne Projekt trägt gerade dazu bei, dass die Menschen wieder zusammenfinden.
Gemeinsam helfen für die Stadt. Die Kaffeespenden versorgen mittlerweile viele Initiativen das ganze Jahr mit Kaffee, hieß es heute.
Reinickendorf hat die Berliner Kaffeewette gewonnen. Ein Beitrag von Johanna Sargmeister.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Susanne Heim und Silja Sodke. Japan. Das Land ist wegen der dortigen Wahlen heute in allen Nachrichten. Ein Stück traditionelles Japan findet man in Berlin-Lichtenberg. Jörg Reinhardt restauriert hier mit viel Liebe, Geduld und einem feinen Gespür für Details alte japanische Möbel.
Mein Antrieb besteht darin, diese wunderschönen Dinge der Vergangenheit, die aus einer ganz anderen Kultur stammen, wieder zu neuem Leben zu führen. Und ich glaube, das macht auch den Wert der Stücke aus. Meine Kunden, die das zu schätzen wissen, die fühlen das, dass diese Stücke was ganz Besonderes sind.
Gerade kümmert er sich um einen rund 150 Jahre alten japanischen Holzschrank. Ganz behutsam arbeitet er sich mit dem Meißel vor. Stück für Stück löst Jörg Reinhardt beschädigte Partien aus dem Holz. Der gelernte Möbeldesigner hat sich ganz dem japanischen Möbelhandwerk verschrieben. Über seine Liebe zu Asien kam er zum Restaurieren der historischen Stücke. So zum Beispiel ein klassischer Kaufmannsschrank mit vielen Schubladen und Schiebefächern, der seine besten Zeiten längst hinter sich hat.
Wenn da jetzt nicht eingegriffen wird, zerfällt dieses Möbel in seine Einzelteile.
Rettung in letzter Minute. Oft fehlen auch Beschläge oder Schlüssel, die Jörg Reinhardt dann mühsam neu anfertigen muss. An einem solchen Schrank arbeitet er rund 1 Woche. Die restaurierten Stücke landen später in seinem Laden Kinoka im Prenzlauer Berg. Das bedeutet der Duft des Holzes. Dort stehen die traditionellen japanischen Schränke, die Tansu, zum Verkauf. Ihre klaren Formen zeigen die typisch japanische Ästhetik. Funktional, minimalistisch und schön. Sein Wissen gibt Jörg Reinhardt auch in Kursen für Interessierte weiter.
Jeder, der irgendwie mit Design, Form, Sprache, Architektur zu tun hat, kommt nicht an Japan vorbei. Irgendwann ist man immer bei Japan und dieses Japan ist in dieser Welt immer anwesend.
Der Designer weiß, seine Möbel sind etwas für Liebhaber. Konchi Carla Boots hat bereits einen Tansu gekauft und ist davon so begeistert, dass sie nun nach einem zweiten sucht. Doch die aufwendige Restaurierung hat ihren Preis.
Es ist tatsächlich viel Geld. Mein Stück war 3.000 Euro. Und das sind die besten 3.000 Euro, die ich je ausgegeben habe. Ich habe auch lange überlegt, aber das Gefühl, also was mich hinzugezogen hat, war irgendwie größer. Und ich wollte auch zu Hause Möbel haben, die fürs Leben sind.
Dass diese wertvollen Stücke erhalten bleiben, das ist die Mission von Jörg Reinhardt.
Ich denke mal, dass ich schon immer alte Dinge geliebt habe. Alte Dinge haben eine Geschichte zu erzählen. Alte Dinge haben etwas erlebt. Alte Dinge sind nicht einfach so hergestellt. Alte Dinge haben irgendwie eine Seele.
Und dank seiner Arbeit bekommen diese alten Dinge ein neues Leben.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.